Okay, schon.
Kann ich einfach anfangen oder
so leibend leidenschaftlich einer nachgehen?
Ich lese was, ja, dann schaue ich und sage.
Ich schaue auch Liga 2.
Ich schaue auch Liga 2.
Ich kenne mich nicht aus, deswegen schaue ich mir das gar nicht an.
Wir starten ganz smooth in die 36. Episode der Zwarer-Konferenz mit einer neuen musikalischen Untermalung. Und damit seid gegrüßt, liebe Liga-2-Community. Wir sind zurück, euer Wohlfühl-Podcast bzw. Videopodcast, der euch über die Admiral 2. Liga informiert. Wenn ich wir sage, dann meine ich natürlich auch Harald Brandl. Servus, Harald.
Servus, Hannes.
Harald, auf einer Skala von 1 bis 2. Wie gehypt bist du von der aktuellen Saison bereits?
1,75.
Was bedeutet das genau?
War ein cooler Start.
Finde ich nämlich auch. Ja. Also da waren schon einige richtig geile Geschichten mit dabei. Die wollen wir heute auch so ein wenig natürlich nochmal hochleben lassen. Die jüngste Vergangenheit. Was haben wir heute so alles am Programm, Harald?
Ja, wir sprechen über den neuen Goalgetter der Liga. Nachdem der alte ja weg ist, muss es einen neuen geben und da hat sich mit Haris Tabakovic ein Mann sehr, sehr hervorgetan in den ersten zwei Runden. Außerdem unsere bisherigen Tops und Flops, wer hat uns überzeugt, wer eher weniger. Und dann haben wir noch eine neue Ausgabe der Ansa-Panier, nämlich jene der Kapfenberger SV. Ah.
Heute wird Kapfenberg paniert, genau, mit Hilfe von Marco Mitterböck, der absolute Experte in Sachen Kapfenberger Fußball, hat uns da auch ein Video geschickt. Er ernennt nämlich dann auch in weiterer Folge den Kapitän dieser Best-of-20-Jahre-Mannschaft der Kapfenberger Falken. Die sind ja jetzt dann im kommenden Jahr schon 20 Jahre im österreichischen Fußball-Oberhaus. Eigentlich ein Wahnsinn, oder?
Ja, die gehören eigentlich mittlerweile echt fix dazu.
Und dann gibt es natürlich auch noch etwas zu gewinnen thematisch. Perfekt natürlich dann auch ein Trikot des KSV zu gewinnen. Und zum Abschluss dann auch noch ein kleines Special, ein Sixpack von Admiral gibt es. Aber dazu später mehr. Ich würde sagen, wir beginnen mit Thema Nummer 1. Und er hat in den letzten zwei Runden alle Schlagzeilen dominiert. Haris Tabakovic, 6 Tore in den ersten zwei Runden. Wenn du jetzt noch die Kapati mit einbeziehst, dann sind es sogar 7 Treffer. Was geht da momentan ab beim Schweizer?
Ja, unglaublich, oder? Ich meine, vor allem, der hat halt einfach mal alle Lust in der Tore.
Ja, stimmt.
Erzielt. Unfassbar. Also ich meine, da zieht derzeit jeder Schuss, wobei es stimmt nicht. Er hat schon 7 Torschüsse in dieser Saison abgegeben. Also es ist noch Luft nach oben.
Ja, also da ist auf jeden Fall noch einiges an Luft nach oben. Aber er erinnert ja schon so ein wenig an Fabian Schubert. Wir wollen da auch ein wenig den Vergleich ziehen zum ehemaligen Goalgetter von Blau-Weiß Linz, der ja in der Vorsaison mit 33 Toren dann schlussendlich auch die Torjägerkrone geholt hat. Sie haben sehr viele Parallelen. Sie sind nämlich beide 1,94 groß. Sie sind beide 1994 geboren. Sie benutzen scheinbar beide Liga 2 als Karriere-Neustart und sie haben ein Faible für Zlatan Ibrahimovic, aber kann man diese zwei Typen eigentlich vergleichen?
Ja, zu einem gewissen Punkt schon, finde ich, oder?
Ja, also rein von den, wenn du jetzt die Statistiken ansiehst, dann ist das schon ein Wahnsinn. Wir haben ja, unser heutiger Episodentitel lautet Faris Schubakovic. Wir haben da so eine Konstellation der beiden eigentlich zusammengestellt. Schubert mit 48 Toren in 56 Spielen in Liga 2, hat damit alle 94 Minuten getroffen und Tabakovic sogar mit einer besseren Quote mit 24 Toren in 25 Spielen. Sprich, der trifft alle 86,4 Minuten. Harald, gibt es einen Schweizer, der in Österreich erfolgreicher war? Besser gesagt, in der zweiten Liga erfolgreicher war?
Ich glaube nicht. Gibt es einen?
Es gibt einen. Es gibt einen, nämlich mit Orhan Ademi. Der hat nämlich 30 Treffer damals Alltag, erzielt. Oder? Genau, SC Altach ist er dann auch mit den Altachern in die Bundesliga aufgestiegen und hat da auch noch ein paar Tore gemacht. Aber momentan fehlen Haris Tabakovic noch 6 Treffer auf diese Quote von Orhan Ademi. Ich glaube, er könnte das in die nächsten Woche definitiv egalisieren. Die Frage ist, will er das eigentlich?
Ist die Frage an mich gestellt?
Ja, natürlich ist die Frage. Die Frage ist an dich gestellt, ja.
Ne, ich habe mir das heute mit ein bisschen hochgerechnet. Wenn Haris Tabakovic so weitermacht, hat er am Ende der Saison 90 Tore.
Ja. gut gerechnet, ja?
Schon, gell? Ja. Ich habe auch gar keinen Taschenrechner dafür gebraucht.
Ja.
Ich habe den nämlich am Handy. Alles unter 70 wäre jetzt eine Enttäuschung, finde ich.
Ja.
Nach dem Saisonstart.
Ja, aber weil es gibt ja schon einige Interessenten. Also es hat auch Lustenau, Sportchef, sich zu dem Thema auch in der Kronenzeitung bereits geäußert. Da spricht er davon, ich denke schon, dass Vereine auf den Spieler zugekommen sind, aber davon bekommen wir ja nichts mit. Wir werden erst eingebunden, wenn die Verhandlungen schon weiter sind, so läuft das Geschäft. Harris hat Vertrag, aber komplett fix ist nichts. Wie siehst du die Chancen, dass wir Haris Tabakovic ab September auch noch in der zweiten Liga sehen?
35 zu 65.
Wo könntest du dir ihn vorstellen? Ist das einer für die österreichische Bundesliga? Könntest du dir vorstellen, dass der auch einem Verein im österreichischen Fußball-Oberhaus weiterhelfen könnte?
Ja, kann ich mir vorstellen. Wobei mein Gefühl sagt mir, wenn Haris Tabakovic wechselt, dann eher entweder zurück in die Schweiz oder sowas in die Richtung Belgien, Niederlande, vielleicht irgendwas in die Richtung. Ich meine, Fakt ist, Stürmer, die Tore schießen, brauchen sehr, sehr viele Vereine und es werden jetzt im Laufe des nächsten Monates noch einige Vereine draufkommen, dass sie entgegen ihrer Erwartungen oder Hoffnungen solche doch nicht in ihren Reihen haben und dann nachbessern wollen. Wir wissen, dass es nach der letzten Lizenzierung, dass es jetzt finanziell um die Lustenauer Austria nicht so mega gut steht. Das heißt, die werden Ablösesumme, wenn da was halbwegs okay ist, reinkommt, wahrscheinlich schon noch gerne mitnehmen. Weiß nicht, vielleicht braucht der Clermont Foot einen Stürmer.
Habe ich mir auch schon gedacht, wäre natürlich die perfekte Brücke auch, um in der Ligue 1 vielleicht unterzukommen. Aber weißt du was, ich habe ja vorhin mit dem Haris gesprochen, wir lassen einfach mal ihn selbst ein bisschen sprechen über seine bisherige Saison und seine Ziele in der Zukunft. Du hast jetzt in den ersten zwei Runden 6 Tore in Liga 2 erzielt. Warum läuft es momentan so gut? Bist du selbst ein wenig überrascht über diesen Lauf von dir?
Nee, also überrascht nicht. Klar, man kann ja nicht erwarten, dass man jedes Spiel 4 Tore macht. Weißt du, dass jetzt 2 Spiele 6 Tore auf dem Konto stehen, das ist ja, das kannst du nicht erwarten. Aber trotzdem, ich fühle mich top. Ich habe schon letzte Saison bewiesen, obwohl wir eine schlechte Saison hatten, dass ich viele Tore schießen kann, weißt du. Und jetzt, ich finde, diese Saison haben wir mehr Qualität in der Mannschaft. Und ja, ich werde gefüttert mit Bälle. Von daher mache ich die einfach rein.
Es läuft ja nicht jetzt nur bei dir, sondern auch bei Austria Lustenau bislang sehr gut. Klar, es sind erst 2 Runden gespielt, aber ihr seid im Cup ja auch weitergekommen. Was unterscheidet diese Mannschaft im Vergleich, beziehungsweise was ist der Unterschied zwischen der Vorsaison und der heurigen, sehr jungen Saison, zugegebenermaßen?
Ja, also ich bin ehrlich, ich denke sicher die Qualität, wir haben an Qualität dazu gewonnen. Ich denke, da sind ein paar Spieler gekommen, wo wirklich Qualität haben. Letzte Saison, wir hatten auch eine gute Mannschaft, aber wir waren halt in so einer Abwärtsspirale. Weißt du, wenn du mal da drin bist, kommst du irgendwie nicht raus. Und jetzt ist halt so alles von neu. Wir hatten eine gute Vorbereitung, neues Trainerteam. Es stimmt im Moment alles. Weißt du, das Verhältnis vom Trainer zu der Mannschaft, die Qualität stimmt, wir können es auf den Platz bringen und das macht Spaß, weißt du. Von daher, ich denke, das ist der große Unterschied.
Ihr habt euch sensationell eigentlich auch im Sommer verstärkt mit einem Neuzugang. Ja. Hast du ja schon so ein wenig ein blindes Verständnis entwickelt mit Michael Chikur. 5 deiner 6 Tore hat er vorbereitet. Ja. Warum funktioniert das so gut zwischen euch beiden?
Ja, ich denke, schon als er gekommen ist am Anfang, weißt du, wir hatten so privat schon ein gutes Verhältnis, obwohl ich ihn nicht gekannt habe. Er ist ein super cooler Typ, weißt du, und es hat einfach im Training schon gestimmt, weißt du, mit den Flanken und alles. Er hat immer mich gesucht in der Box und es hat richtig, und jetzt in den ersten 2, 3 Spielen jetzt, okay, Cup nicht, aber ich meine jetzt in den ersten 2 Meisterschaftsspielen, das hat perfekt geklappt. Ich meine, er hat 5 Assists von meinen 6 Toren hat er gemacht, also das spricht auch für seine Qualität, weil auch, ich weiß noch, letzte Saison, als wir gegen Horn gespielt haben, habe ich ihn schon richtig gut gefunden, weißt du, und dann, als ich gehört habe, dass er herkommt, habe ich gedacht, okay, das ist eine richtige Verstärkung auf der Außenbahn.
Die große Frage, die sich natürlich viele Lustenauer Fans dieser Tage auch stellen, wie lange wird es diese Connection noch geben? Transfermarkt ist noch bis zum 31. August offen. Laut der Kronenzeitung gibt es auch Interessenten aus der österreichischen Bundesliga beziehungsweise auch aus dem Schweizer Oberhaus. Wie lange darf man dir in Liga 2 noch auf die Beine schauen?
Schwierig zu sagen. Ich kann da jetzt im Moment nicht so viel sagen. Ich Das ist so der Job von meinem Berater, weißt du. Ich will einfach im Moment kicken, der Verein weiß, was meine Ziele sind, weißt du, dass ich ambitioniert bin und ich will natürlich, ich sag dir ehrlich, mein Ziel ist es nicht, in der zweiten Liga zu bleiben, weißt du. Wenn jetzt etwas kommen würde, bin ich offen und ehrlich, dann will ich es machen, aber Stand jetzt macht das alles mein Berater. Ich will einfach nur kicken. Ich will einfach, solange ich da bin mit dem Kopf, will ich einfach zeigen, dass ich Fußball spielen kann, Tore machen, gesund bleiben. Und dann werden wir sehen, was die nächsten Tage, Wochen noch passiert. Und das Ding ist, ich glaube, niemand kauft mir doch das ab, wenn ich 27 bin und sage, ich habe keine Ambitionen, ich will nicht in die erste Liga. Weißt du, was ich meine? Also irgendwo muss ich ambitioniert sein und ich habe Ziele noch in meiner Karriere und ich fühle mich wirklich topfit und bin gesund, danke Gott, und von daher bin ich da offen, ja.
Gefühlt würde ich jetzt mal sagen, das hört sich schon eher nach Abschied an. Wie nimmst du diese Meldung von Haris Tabakovic auf?
Ich glaube, wenn der Mann seine Chance bekommt, dann wird er sie nutzen. Ja,
ja, der wird doch fix ein paar Angebote haben. Also wie gesagt, ich kann es mir einfach nicht vorstellen mit so einer Quote. Und er wirkt sehr selbstbewusst, der hat einen Plan und da ist eben Austria Lucerna im Endeffekt auch nur. Es hört sich vielleicht jetzt ein bisschen nicht respektlos an, aber Mittel zum Zweck. Austria Lucerna ist ein Zwischenstep, um in der Karriere ja, nochmal einen Boost zu...
Das hat er auch von Anfang an gesagt, als er hingekommen ist, hat er gesagt, dass er jetzt quasi wieder Schwung aufnehmen will in seiner Karriere und alles andere, ich meine, das wird auch die Lucerna Austria wissen.
Es gibt auf jeden Fall noch ein ausführliches Interview, wird dann in dieser Woche auch noch veröffentlicht. Das müssen wir nämlich raushauen, denn ich glaube, in den nächsten 1 bis 2 Wochen wird es da auch gleich eine Unterschrift geben. Und dann war's das mit Haris Tabakovic bei Austria Lucerna bzw. Liga 2. Auch mit Fabian Schubert hat man ja Abschied nehmen müssen. Da gibt es auf jeden Fall ein Update, Harald.
Ja, der hat seine ersten zwei Spiele in der Schweizer Super League gemacht. Jeweils als Einwechselspieler zur Pause, also hat 2 zweite Hälften spielen dürfen, hat noch nicht angeschrieben.
Also da.
Aber St. Gallen umgeschlagen. 4 Punkte bis jetzt am Konto.
Ja, das stimmt. Aber er ist eben auch in der zweiten Halbzeit reingekommen. Da war St. Gallen mit 2-0 in Front und dann, ich würde jetzt ja nicht sagen, dass er der Grund war, dass es den Turnaround gegeben hat. Aber Endstand, die dann eben, glaube ich, gegen Lausanne haben sie gespielt, oder?
Das war diesmal was Luzern.
2-2
gegen Luzern. Ja. Gegen Lausanne haben sie 2-1 gewonnen, auswärts.
Also, es wird sich schon irgendwann der Knoten auch in der Schweiz lösen bei Fabian Schubert. Vielleicht abschließend zu diesem ganzen Thema Faris Šubaković. Wir haben den Haris auch gefragt, ob er vielleicht Parallelen entdeckt zwischen seinem Typstürmer und Fabian Schubert, beziehungsweise wie er auch die Vorsaison von Fabian Schubert miterlebt hat.
Ich habe Respekt gehabt vom Schubert für seine letzte Saison, wie viele Tore er gemacht hat. Aber ich sage dir ehrlich, ich habe immer nur auf mich geschaut. Ich bin auch hergekommen, ich habe jetzt nicht viele Spieler gekannt oder so, weißt du. Sondern für mich war es einfach wichtig, dass meine Quote stimmt, dass ich Tore schieße. Und ich habe jetzt nicht so unbedingt auf die anderen Stürmer geschaut oder Parallelen gesucht oder so etwas.
Also, voller Fokus auf seine eigene Performance bei Haris Tabakovic und wir legen unseren Fokus jetzt auf die Tops und Flops der ersten bzw. zweiten Runde. Wir haben da ja auch unsere User, die Community gefragt, sind ein paar Inputs reingekommen, die werden wir in Kürze auch angehen. Zunächst will ich aber mal deine Tops bzw. Flops des Saisonstarts wissen, Harald.
Alle schnell aufgezählt.
Nein, sagen wir mal, ja, fangen wir an mit den Tops. Wer hat dich bislang am meisten überzeugt?
Ich muss sagen, einige Teams habe ich leider noch nicht gesehen in den ersten 2 Runden, aber wen ich auf jeden Fall 2-mal schon gesehen habe und wer mich wirklich überzeugt hat, ist der FC Liefering. Soll ich es gleich mitbegründen?
Oder? Ja, bitte, natürlich. Ja.
Unglaublich junge Mannschaft, also Wahnsinn. Die waren jetzt gegen den SK in St. Pölten das Durchschnittsalter 17,8 Jahre, also ein nicht volljähriger FC-Liefering quasi. Und all die Jungen, die da jetzt auch hochgezogen wurden, performen schon. Also wenn man sich Tolga Sahin angeschaut hat mit 16 Jahren, wie der das Mittelfeld da teilweise dominiert hat. Nene Torgeles, gut, der ist jetzt nicht hochgezogen worden, sondern war letztes Jahr schon, der läuft die Konter unglaublich. Brian O'Co hinten eine Bank, sensationell. Sensationell und.
Ja, aber wo ist dieser Sahin auch hergekommen? Da kommen immer wieder Spieler hervor und Namen, die zumindest ich jetzt nicht so auf dem Zettel habe. Ich gehe davon aus, du bist da ja besser informiert, auch im österreichischen Jugendfußball. Aber was haben die noch im Köcher? Was können die noch nachschieben?
Naja, ich meine, allein schon der Umstand, dass Sahin in der ersten Runde nicht gespielt hat und jetzt eigentlich nur reingerutscht ist, weil Justin Omore gesperrt wurde. Also allein da schon auf der 6 haben sie eigentlich zwei, einer 17, einer 16 Jahre alt. Das ist das Beste quasi aus der letztjährigen U18-Akademie-Mannschaft, ist jetzt mehr oder weniger hochgezogen worden von Gaskenti über Havel, über Sahin, über Kameri, der wahrscheinlich noch eine Spur braucht, aber auch schon wirklich starke Ansätze hat in der zweiten Liga. Und ja, Wahnsinn.
Wie bekommt das Liefering bzw. auch Salzburg eigentlich immerhin, dass dieser Umbruch fast nicht mehr bemerkbar ist? Also du hast jetzt ja wirklich, sagen wir so, vor 8 Jahren, da war immer gefühlt so die erste Saisonhälfte der Salzburger vor allem, ich würde jetzt ja nicht sagen mies, aber da waren sie eben noch nicht keine 10 bis 15 Punkte voran. Diese Schwächephasen gibt es einfach nicht mehr.
Das stimmt, ja. Ich meine, einerseits natürlich liegt es wahrscheinlich daran, dass die halt echt durchgehend dasselbe spielen. Also denen ist es jetzt wurscht, ob die jetzt in der U18 oder für den FC Liefering auflaufen. Da gibt es jetzt von der Spielanlage und der Philosophie und den Abläufen null Unterschied. Zweitens einmal glaube ich, dass sie vor allem zumindest jetzt in dieser Saison halt den Vorteil gehabt haben, dass sie die Neuzugänge, also die nicht aus der Akademie kommen, sondern die sie extern geholt haben, wie Forsner Mankwa, wie Gindo, wie Nene Dorgeles, dass sie die im Winter integrieren konnten in eine mehr oder weniger schon funktionierende Mannschaft. Das heißt, das war jetzt nicht dieser Umbruch mit es kommen nur 18 Spieler hoch und es kommen Neuzugänge gleichzeitig rein. Und eine Mischung aus all dem. Und eine Sache muss ich schon zu guter Letzt noch erwähnen. Von den vielen Jungen, die da jetzt aufzeigen und hochgezogen worden sind, sind verhältnismäßig viele Österreicher. Mit Sahin, mit Kameri, mit Havel, mit Böckle, mit Wallner in der Innenverteidigung. Also da kommt wieder einiges auch fürs Nationalteam nach.
Also, zu Beginn der Bundesliga-Saison hat jeder noch gehofft, dass die Salzburger etwas in die Saison stolpern. Ich glaube, das hat man jetzt in den ersten zwei Runden auch schon bemerkt. Der Stolperstart mit einem 7:1 gegen Ried und einem überzeugenden 3:1 gegen Sturm Graz ist dann auch eher ausgeblieben. Also von dem her, die fahren da drüber. Ganz ehrlich, also ich verstehe es, ich finde es immer witzig, wir haben ja auch unter der Woche, was natürlich noch zu sagen ist, so ein bisschen Cross-Promotion, wir waren ja in der Vorwoche eingeladen beim Brennpunkt Orange-Podcast vom Danny, den können wir euch nur wärmstens empfehlen, sich den zu gönnen. Wir haben da ein wenig über den österreichischen Fußballjournalismus und auch natürlich über die Liga 2 gesprochen. Hat keiner diesen Liefering-Kader am Schirm oder warum glaubt man immer, dass Salzburg zu Beginn einer Saison Schwächephasen hat?
Ja, wahrscheinlich. Schauen sich überraschend eigentlich, aber vielleicht schauen sich einige Leute den FC Liefering tatsächlich nicht so intensiv an und kriegen nicht ganz so mit, was da passiert. Oder die zweite Liga wird teilweise unterschätzt.
Das sowieso, aber hat man ja auch gesehen, Benjamin Šeško hat auch schon sehr gut funktioniert bei den Salzburgern, aber wechseln wir wieder.
Auch erst 2 Tore in 2 Spielen.
Ja, aber, ja okay, im Cup hat er auch doppelt getroffen.
Stimmt.
Also von dem her 4 Tore in 3 Spielen und das hört sich dann schon etwas besser an. Karim Adeyemi funktioniert jetzt auch ein Liga 2 Kind, kann man sagen, auch dort bei Liefering die ersten Erfahrungen in Österreich gesammelt und vor 3 Jahren habe ich schon gesagt, also der wird explodieren, bin ich nicht der Einzige gewesen, der das damals behauptet hat. Also du, das war jetzt nicht ganz neu.
Sollte sich als Scout bewerben vielleicht.
Ja, war ja angeblich auch der FC Barcelona dran. Ich glaube, da ist schon noch eine Möglichkeit, dass vielleicht Karim Adeyemi irgendwann mal auch nach Katalonien wechseln wird. Aber mal sehen, das ist auf jeden Fall eines seiner Lieblingsteams, glaube ich, der FC Barcelona. Um auch ein wenig die Inputs unserer User mit einzubringen, der Lemmy auf Twitter schreibt zum Beispiel, Blau-Weiß-Linz und Liefering treten so auf, als hätte es nie einen Umbruch gegeben und auch der Danny, also der Host des Brennpunkt Orange Podcasts unter dem Twitter-Namen Paparazzo Orange hat geschrieben, ich habe nichts Kreatives, nur das Offensichtliche. BW Linz, also Blau-Weiß-Linz, neue Mannschaft, viele Abgänge und trotzdem meisterhaft. Was ist die Erklärung?
Darf ich da gleich mit einer Erklärung einfallen?
Bitte, ja. Hau raus.
Man muss schon noch dazu sagen, die bisherigen Gegner von Blau-Weiß Linz waren der FC Dornbirn und Vorwärts Steyr, die sich jetzt auch in dem jeweils anderen Spiel nicht unbedingt als die schwierigsten Gegner der zweiten Liga erwiesen haben. Also da kommen schon noch andere Prüfsteine auf Blau-Weiß Linz zu in der nächsten Runde, zum Beispiel St. Pölten, wenn ich das recht im Kopf habe.
Und Freitag,
also darf man noch nicht überbewerten, wenn gleich ja hat, gut ausgeschaut, brauchen wir nicht diskutieren.
Ja, also rein vom Spielsystem, also oberflächlich gesehen finde ich, dass der Fußball in den ersten zwei Runden von Blau-Weiß Linz sogar attraktiver war als jener aus der Vorsaison. Das hat wirklich gut gewirkt, vor allem dieses neue System, dieses 3-6-1 ist es eigentlich, funktioniert extrem gut. Für mich Simon Pirkel absolut top, auch in den ersten zwei Runden, das sei auch mal gesagt. Mhm. Der hatte eine schwierige Zeit hinter sich bei Austria Lustenau, beim SV Horn, wo er dann schlussendlich die letzten Monate auch keine Rolle mehr gespielt hat. Also, dass der so gut einfach in dieses System, dass der so gut da reinpasst und funktioniert, war ich mir nicht so ganz sicher, aber der hat mich sehr, sehr überzeugt. Generell Blau-Weiß Linz. Du hast ja schon angesprochen, die ersten zwei Gegner waren vielleicht jetzt ja nicht so der Burner. Aber trotzdem, die Steirer hätte man auch gut 6-7-0 abschießen können. Und im Vergleich zur Vorsaison bist du einfach in der Breite viel besser aufgestellt. Du hast im Sturm Möglichkeiten auch Qualität einzuwechseln mit Philipp Borschosch, mit Anteo Fedahu und da haben wir noch gar nicht mal von Raphael Twamena gesprochen, der nach wie vor 2 bis 3 Monate den Linzern fehlen wird. Also das schaut schon sehr, sehr gut aus und im Hintergedanken hat man ja auch noch die Tatsache, dass man in dieser Saison sowieso nicht oben angreifen muss, sondern eher alles Richtung kommender Saison ausrichten kann. Also das schaut schon sehr, sehr gut aus bei Blau-Weiß Linz.
Ein Funfact noch zu Blau-Weiß Linz.
Ja, bitte.
Ex-Trainer Thomas Sageda ist jetzt Co-Trainer bei der U18 in der Salzburger Akademie. Und damit hat die U18 der Salzburger Akademie mit Fabio Ingulic und Thomas Sageda 2 Cheftrainer-Kandidaten aus dem Sommer von Blau-Weiß Linz
im Trainerteam. Wann wechselt Robert Weinstapel nach Salzburg?
Gut, der hat andere Angebote.
Ja, Austria?
Aber, ja, ich weiß schon, ja. Austria. Was noch?
Ja, Blau-Weiß Linz. Ja, also Blau-Weiß Linz war am Tisch und was war denn noch? Jetzt habe ich es vergessen. Hast du nicht den Artikel letzte Woche
rausgekommen? Ich habe ihn dir geschickt,
ja. Ich habe schon wieder vergessen, Ligaportal war es auf jeden Fall, glaube ich auch. Mein Bezirk, stimmt. Wer war denn da jetzt? Jetzt habe ich es wirklich vergessen.
Ja, soll ich da schnell nachschauen?
Schau kurz nach.
Du inzwischen was anderes erzählen, kurz.
Ja, wir sind ja sowieso bei den Tops. Was hat es denn da noch
Experten
gegeben?
In der nächsten Woche?
Das ist die große Frage. Am kommenden Sonntag, wir wissen es noch nicht. Wir müssen also noch einen Experten dann auch ernennen. Ich hoffe auf ein Comeback von Momo.
Ja. Finde ich gut.
Ja, aber der ist noch im Urlaub, von dem her schauen wir mal, ob sich das ausgeht, ob er am Sonntag auch schon wieder Zeit hätte. So, du hast es jetzt hoffentlich
natürlich
schon gefunden, bitte.
Und wir werden jetzt beide am Städten.
Ja, natürlich. Ja, stimmt ja. Am Städten. Auch die für viele, zum Beispiel auch für den Lemmy, der hat geschrieben, am Städten in beiden Spielen bis auf die Chancenverwertung schon sehr stark. Wenn man bedenkt, dass die 6-0 gegen Dornbirn gewonnen haben, dann ist das schon mal eine Aussage. Also da war noch mehr möglich. Ja. Und am Städten funktioniert auch wieder unter Jochen Fallmann.
Ja, richtig stark. Also ich habe sie ein bisschen im Cup gesehen und habe jetzt das Spiel am Samstag auch gesehen gegen Dornbirn. Vale Musaali. Unglaubliche Partie.
On fire.
Also,
on
fire. Jedes Mal, wenn der zum Sprint angesetzt hat, sind irgendwie ist den Dornbirnern das Gesicht eingeschlafen. Wahnsinn, der muss halt nur an seiner Chancenauswertung arbeiten. Also für mich war es bezeichnend. Ich glaube, das war das 4-0 dann. Da hat er zum gefühlt 7. Mal Dornbirn-Goli Lukas Punchu angeschossen, anstatt ins Tor zu schießen. Von dem ist dann der Ball zu Peham und der zum 4-0 eingeschossen. Ich glaube, es war das 4-0. Und Vale Musaali hat reingeschaut, als ob sie jetzt gerade das 0-4 bekommen hätten, weil er schon wieder nicht getroffen hat.
Okay.
Dann merkt man aber, der ist extrem ehrgeizig und ja, wenn dem Jochen Fallmann das regelmäßige Tore schießen auch noch beibringt, dann am Städten wirklich stark. Auch John Fredriksen, der ja. Stürmer von den Fähringern, macht dann wirklich guten Eindruck bis jetzt. Und David Beham sowieso.
Ja, der trifft nach wie vor wie am Fließband 2 Tore.
50. und 51. Liga 2 Tor übrigens am Wochenende.
Krass.
David Beham.
Bin gespannt.
9. Doppelpack, glaube ich, oder so insgesamt schon.
Er trifft gerne doppelt. Er trifft, wenn er trifft, dann gerne auch in mehrfacher Ausführung. Und du hast es schon angesprochen, John Frederiksen, der erste Spieler der Färöerinseln, der im österreichischen Fußball-Oberhaus getroffen hat. Wir müssen aber auch noch über den ersten Treffer der Amstettaner sprechen. Denn nach 14 Sekunden das 1:0, damit glaube ich das zweitschnellste Tor im österreichischen Fußball-Oberhaus. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber kannst du dich noch erinnern an das Schnellste?
Nein.
Patrick Jeschek, damals nach 10 Sekunden hat er getroffen, aber in der Bundesliga. Also von dem her, ja, es läuft sehr gut am Stetten und Jochen Fallmann, das harmoniert einfach sehr, sehr gut. Und ich glaube, wir müssen auch ein wenig über die Young Wilds Austria Wien sprechen, denn die hatten wir eher weiter unten jetzt einmal eingestuft in der Zwarer Prognose, aber sicherlich auch eine der positiven Überraschungen dieses Saisonstarts.
Ja, tatsächlich. Und ich glaube, damit hat selbst Harald Zuchert nicht gerechnet, dass das am Anfang gleich einmal so gut läuft. Aber es ist Konstanz zu erkennen. Er hat zweimal mit derselben Startelf beginnen können, was für die Young Wilds schon unfassbar ist eigentlich. Und das schaut über weite Strecken sehr gut aus. Ich finde den neuen Innenverteidiger Raphael Schifferl finde ich stark.
Der blonde Hühne, ja, wie er ihn genannt hat.
Wirklich ein Hühne. Hat zwar gegen den FC Wacker noch einen schweren Hacker drinnen gehabt, aber zu großen Teilen ist das schon wirklich sehr gut, was der macht. Und
ja, weil wir
Suchert wird auch, nein, es wird ihn natürlich nicht freuen, aber positiv ist aus seiner Sicht, ihr wisst, wie ich es meine, der Austria ist aus dem Europacup ausgeschieden, das heißt, es gibt keine Doppelbelastung, das heißt, Manfred Schmidt wird nicht so viel rotieren, das heißt, Harald Zuchert wird in seinem Kader auch weiterhin wahrscheinlich einigermaßen Konstanz haben.
Glaubst du? Glaubst du nicht, dass man da, wenn es jetzt bei der Austria so weitergeht, dass man nach oben schieben muss?
Diese Austria-Kampfmannschaft hat sich noch nicht gefunden.
ja, das würde ich jetzt einfach mal so plakativ behaupten. Also gefühlt, wenn es der Kampfmannschaft nicht gut geht, dann wird es den Young Wilds jetzt auch nicht gut gehen, denn der wird dann eben die Spieler raufschieben müssen, denn Manfred Schmidt muss dann einfach auch verschiedene Dinge probieren, damit das auch in der Bundesliga funktioniert. Und da bin ich mir jetzt ja gar nicht sicher, ob jetzt das Ausscheiden aus der UEFA Conference League so gut war aus Young Wilds Sicht.
Ja, Leo Ivkic, Bundesliga-Debüt, gefeiert als Rechtsverteidiger jetzt am Wochenende.
Ja. Also das kann wieder ganz schnell auch in eine andere Richtung gehen, aber...
Aber weißt du, wo Spieler raufkommen müssen, dann noch andere wieder irgendwie, kommt dann kein Platz, also vielleicht...
Ja, aber zu Recht höchstwahrscheinlich. Ja, mal schauen, ob es dann wirklich so ein Upgrade ist für die Young Wilds, wenn du dann eben der Spieler runtergeschickt bekommst, wo du dann eben irgendwas damit anfangen musst, aber diese Themen hat man eh schon des Öfteren auch mit Harald Zuchert besprochen. Es ist nicht einfach als Trainer einer zweiten Mannschaft eines Bundesligisten, das kann ich mir schon vorstellen. Also die Young Wilds sicherlich auch eine positive Überraschung nach zwei Runden.
Wen hast du noch so als Tops?
Tops auf jeden Fall Mirnes Becirovic. Im 135. Ligaspiel für den FAC hat er endlich getroffen. Es hat zwar schlussendlich nicht gereicht für einen Punkt, aber Mirnes Becirovic war einfach mal auch ganz neu, Becirovic jubeln zu sehen als Torschütze. Hatte jetzt nicht ganz ausgelassen natürlich feiern können, weil es nur das 1:2 war, aber das hat mich schon gefreut, dass er endlich getroffen hat. Für mich auch, und da müssen wir uns mal wieder entschuldigen, wir haben das in den letzten Jahren ja immer wieder bei Dornbirn und Kapfenberg machen müssen. Ich glaube, es verdient auch der SV Horn eine Entschuldigung, denn was da das Team von Rolf Landerl in den ersten zwei Runden macht, das kann sich sehen lassen. Also das war für mich die größte Überraschung eigentlich.
Ja. Also damit war wirklich nicht zu rechnen. Und das Spielen quasi auch fast alle Neuzugänge. Ich meine, eh klar, weil wer soll sonst spielen? Das ist ja sonst nicht mehr Dublin. Aber 4 Punkte, alle Achtung.
Ja, es ist wirklich ein Wahnsinn. Also auch da wird des Öfteren der SV Horn auch genannt, auch vom Lemmy, der vermeintliche Fixabsteiger. Horn hat wohl alle Erwartungen gesprengt. Zum Saisonauftakt gab es ein 2:1 gegen Vorwärts Steyr, wo man wirklich der Offensive von Steyr fast keine Möglichkeiten zugelassen hat. Und dann eben auch den GRK hat man über weite Strecken der Partie in Graz dominiert. Und wenn man bedenkt, dass wir den GRK eher da ganz oben angesiedelt haben und für mich, ich bin ganz ehrlich, ich hätte jetzt den SV Horn auf Position 16 gehabt, wenn man mich nach einer genauen Positionierung fragen würde. Und das muss ich revidieren. Also wenn die so weitermachen, wenn die sich auch noch immer besser finden, Denizhan Koskun, also was geht mit dem momentan ab? Auch da übernimmt Verantwortung, ist da für die magischen Momente, trifft auch zusätzlich mit Marco Siverio Toro. Das ist gut. Hinten hat man auch ein Upgrade gemacht mit Paul Kobara und Samuel Pick, der ist zwar jetzt verletzt gewesen, hat nicht gespielt, aber mit Julian Klar. Also da entsteht was beim SV Horn und ich bin gespannt, wie weit das auch noch geht. Es ist immer die Frage nach zwei Runden, wie weit sind die anderen Mannschaften, wie weit ist man selbst? Das muss ich erst noch finden, die Tabellenregion, wo man dann auch wirklich sich festsetzt, würde ich sagen.
Ich meine, man darf das alles nach zwei Runden nicht überbewerten, aber wie du schon sagst, also hätte ihnen niemand zugetraut, so einen Start. Und wir haben ja in der letzten Saison nicht mit Hohn und Spott für den SV Horn gespart. Deswegen sagen wir, muss man auch sagen, wenn sie wirklich was Positives machen. Und wäre cool, wenn das ein oder andere Unternehmen aus dem Waldviertel vielleicht dem SV Horn finanziell auch noch ein bisschen unter die Arme greifen.
Da ist noch immer der Platz ist frei.
Positive Schlagzeilen, die man mit seinem Unternehmen gut besetzen kann.
Ja, momentan auf jeden Fall gute Truppe, die der Rolf Landerl schlussendlich auch zusammengestellt hat. Kommen wir von den Tops zu den bisherigen Flops des Saisonstarts. Auch da eine Frage von Paparazzo Orange. Was muss sich bei Vorwärts schnell ändern, um den negativen Auftakt zu stoppen? Für mich, im Gegensatz zum SV Horn, der Gegenpol vom Vorwärts Steyr, habe ich mir eigentlich einiges erhofft in dieser Saison. Auch da wieder zwei Runden gespielt. Okay, bleiben wir ruhig. Trotzdem, die Art und Weise, wie man die ersten zwei Runden absolviert hat, die waren erschreckend. Wirklich offensiv, das war gar nichts. Das war eine Bankrotterklärung aus Vorwärtssicht Sicht und da bin ich gespannt, was man in diesem Monat auch noch am Transfermarkt möglicherweise macht. Man ist in die Saison ohne richtige Neun gegangen. Ein Martinovic, einer, der im Mittelfeld agiert oder als hängende Spitze. Ein Ablinger kommt über die Seite, ein Philipp kommt über die Seite, ein David González Paz kommt über die Seite. Da fehlt eben auch der Zielspieler da vorne. Klar, auch ein Zielspieler hätte in den ersten zwei Runden so gut wie keinen Ball gesehen, weil es eben auch in der Zulieferung der Bälle nicht funktioniert hat. Aber trotzdem, da muss sich meiner Meinung nach was tun.
Ja. Ich meine, man muss dazu sagen, sie haben einige Verletzte, glaube ich, zu beklagen, also wenn der eine oder andere zurückkommt. Aber ja, wird eine zache Saison für Steyr.
Denn Jürgen Drescher hat auch im Vorfeld der Partie gegen Blau-Weiß Linz auch eher so angedeutet, dass man jetzt nicht mehr aktiv nach Stürmern suchen wird, sondern dass man mit diesem Kader auch in die nächsten Wochen gehen wird, in die nächsten Monate. Und also da muss sich auf jeden Fall schnell was wieder eindenken bei Vorwärts Steyr, denn auch die nächsten Runden, die werden richtig schwer. Jetzt trifft man am Freitag auf Amstetten, dann geht's, glaube ich, zu Wacker Innsbruck oder man hat zu Hause Wacker Innsbruck, GRK Juniors. Da könnte es eben sein, dass du Ende August ohne Punkte oder eben nur mit einem oder zwei Punkte dastehst und dann ist schon Feuer am Dach bei Vorwärts Steyr. Wer sind deine Flops oder wer ist dein negatives Beispiel bislang?
Ich meine, dass sich Dornbirn schwer tun wird, war fast zu erwarten, aber da wartet auf ihre Gori, glaube ich, doch noch eine Spur mehr Arbeit als man sich zumindest erhofft hat bei den Rothosen im Cup, jetzt mittlerweile auch schon ausgeschieden. Defensiv arge Probleme. Da war vielleicht der Aderlass, und damit meine ich jetzt nicht nur Trainer Markus Mader, aber den natürlich auch, weil der war halt schon ein Erfolgsbaustein des Vereins in den vergangenen zwei, drei Saisonen. Tom Zimmerschied zum Beispiel fehlt ihnen, glaube ich, auch extrem. Also der, ja, Ähnliches wie für Vorwärts Steyr gilt auch für den FC Dornbirn.
Ja, Kollege Maximilian Gierschele schreibt auch auf Twitter, Dornbirn wirkt nach Abschied von Mader komplett verunsichert, kann man eigentlich nur so unterstreichen. Und ich glaube auch, dass es sehr schwer werden wird, diese Saison aus Vorwärts Steyr und auch aus Dornbirn Sicht könnte könnten ganz, ganz harte Monate werden für diese Teams. Aber nochmal, zwei Runden sind gespielt. Alles noch easy. Was hast du noch auf deiner Flop-Liste?
Ja, apropos alles noch easy. Ich fühle mich an die GRK-Situation aus der Vorsaison erinnert.
Ja, ja, das stimmt, ja. Damals ja auch klassischer Fehlstart im Cup aus, dann gleich zu Beginn 0-1 gegen Dornbirn. Also ich glaube, die haben die ersten drei Spiele, die ersten drei Pflichtspiele der Vorsaison waren 0-1 gegen Seekirchen, 0-1 gegen Dornbirn und 0-1 gegen Vorwärts Steyr, wenn ich mich nicht täusche. Ja,
dazwischen war 4-2 gegen die Young Wilds.
Ah, stimmt.
Aber ja, und da war schon Weltuntergangsstimmung in Graz.
Ja, okay, aber wenn du jetzt so ein wenig die Foren durchliest oder die, ja, ich tue es trotzdem, weil es mich eben interessiert, die Facebook-Postings und Kommentare ein wenig durchliest, auch wenn das auf einem sehr niedrigen Niveau alles stattfindet, der Unmut ist groß und immer zielgerichtet Gernot Blassnek. Ich bleibe dabei, ich verstehe nicht ganz diese Wut gegen Gernot Blassnek.
Ich kann es auch nicht ganz nachvollziehen, aber irgendwen braucht es offenbar und vielleicht ist dann der Trainer natürlich der naheliegendste.
Aber wenn er sich jetzt irgendwie falsch äußern würde, wenn er jetzt das verkörpern würde, dass ihm der GRK eigentlich egal wäre, dann würde ich das ja verstehen. Aber rein vom Typ her, von der Leidenschaft, mit der Identifizierung mit dem Verein, könnte es ja kaum einen besseren geben als Gernot Blassnecker beim GRK. Denn da hat man schon auch das Gefühl, dass er zu 100% für den GRK alles gibt und pure Leidenschaft ausdrückt. Der Saisonauftakt brauchen wir jetzt aber auch nicht schönreden gegen
Lustenau.
Gegen Lustenau war es eine gute Halbzeit. Dann hat man stark nachgelassen und gegen den SV Horn, da muss ich auch sagen, da war ich sehr, sehr enttäuscht. Auch Mamadou Sangaré mit vielen Fehlpässen. Also da hat man eben auch gesehen, dass er noch jung ist, dass ihm auch die Spielpraxis fehlt. Also auch der braucht ein wenig Zeit. Vielleicht haben wir ihn auch etwas zu sehr gehypt. Aber ich glaube, das ist einer für die Zukunft. Der hat schon seine magischen Momente. Und schauen wir mal. Der GRK sicherlich in den nächsten Wochen auch gefordert.
Aber jetzt sage ich dir was zu den nächsten Wochen vom GRK. Auswärts Young Violets, daheim FC Juniors, auswärts Kapfenberg, daheim Vorwärts Steyr. Der GRK wird nach Runde 6 1, 2, 3 Siege mindestens auf dem Konto.
Ja, okay, weil das habe ich am vergangenen Freitag gegen Horn auch gedacht. Es ist dann etwas anders gekommen.
Aber also ich mache mir da keine Sorgen und die Gegner sind so, dass man da jetzt relativ schnell und gut die Trendwende schaffen kann, bevor dann wieder ein bisschen schwieriger
wird. Vor allem, wenn in dieser Woche noch ein Stürmer kommen sollte. Wir haben jetzt Montag, den 2. August, 13.20 Uhr nehmen wir auf. Es ist möglich, dass es in dieser Woche eine Vermeldung gibt. Wir wissen nicht wann. Könnte sein, dass im Laufe des Tages schon ein Neuzugang in Graz präsentiert wird. Also man ist in Verhandlungen und das ist auch eine Position, wo man einfach noch Handlungsbedarf hat. Ähnlich wie bei Vorwärts Steyr. Es gibt einfach solche Vereine, die haben Probleme, den richtigen Stürmertyp zu finden. Dann gibt es wiederum andere Vereine, die produzieren einen Neuner nach dem anderen. Das finde ich eigentlich ist ein seltsames Phänomen.
Ich glaube, Haris Tabakovic wechselt nicht zum GRK.
Das glaube ich auch nicht. Haben wir schon gehört, da ist eher die erste Liga dann schlussendlich sein Ziel. Also innerhalb der zweiten Liga wird Haris Tabakovic nicht wechseln. Was haben wir noch von unseren Usern bekommen? Der Lemmy sehr ausführlich auch geantwortet. Er meint Dornbirn und Steyr, das haben wir schon besprochen. Auch Lavnitz. Wie nach dem Transferfenster vermutet, zwar offensiv stark, aber in der Defensive extrem geschwächt. Wie siehst du den Saisonstart der Lavnitzer?
Ja, mittelmäßig, aber finde ich jetzt nicht so überraschend. Ja, das ist natürlich vor allem eine neu zusammengestellte Defensive, wo mehr umgebaut werden musste, als ihnen lieb war. Dass das ein bisschen dauert, bis man sich findet, dass es vor allem als Spieler auch ein bisschen dauert, bis man sich im Fußball von Philipp Semlitsch findet, das ist jetzt auch nichts Neues. Und dann kommt halt dann noch dazu ein Haris Tabakovic daher, der halt einfach, wo halt jeder Schuss ein Tor ist derzeit. Ja, ich meine, die haben 5 Tore geschossen in den 2 Partien auch, also alles gut.
Das glaube ich auch.
Da jetzt keine allzu großen Sorgen, muss ich sagen.
Sorgen muss man sich auf jeden Fall um den Rasen in St. Pölten machen. Das ist auch einer der Flops der ersten Runde. Der Absteiger der Bundesliga hat die erste Partie nicht absolvieren können, zumindest termingerecht, und musste nun jetzt auch nach Wiener Neustadt ausweichen. Mhm. Seltsam.
Ja, ich habe das nicht so intensiv mitverfolgt, aber wenn ich das richtig verstanden habe, haben die ein Pilz im Rasen. Das ist ja ein Problem, das wir in Österreich in den letzten Jahren kennen, und ja, blöd, aber ich meine, da kann man jetzt wenig dagegen machen, sage ich als Kleingärtner, der eine Wiese und keinen Rasen hat.
Du hast eine Wiese? Wo hast du eine?
In meinem Kleingarten.
Wirklich? Du hast einen kleinen Garten? Ja, was pflanzt du da an?
Schrebergarten.
Ja? Tomaten? Was gibt es da?
Ja? Chilis, Brombeeren,
ah.
Und sonst... Moose und Pilze.
Ja, nimm mal was mit in die Zwarer-Konferenz. Ein bisschen, ein paar Snacks, ein paar gesunde Snacks. Dem bin ich eigentlich nicht abgeneigt, Harald.
Ich tue mein Bestes.
Überleg dir das auf jeden Fall. Das
du
waren...
kommst einfach Rasen mähen und kannst du dann ein paar...
Ja, das machen wir fix nicht, aber egal. Ich glaube, das waren unsere Tops und Flops der ersten zwei Runden in Liga 2. Wir machen eine kurze Pause und sind dann zurück mit der Ansapanier des KSV.
Geht's los? Jetzt würde ich nach der Reihe oben sagen, oder?
Viva la Liga 2. Viva la...
Ja. Spanisch.
Aber wenn ich bereit bin, oder?
Eieiei, wir gehen nochmal.
Viva
la Liga 2.
Viva la Liga 2.
Viva la Liga 2.
Herrlich.
Die Admiral, zweite Liga.
Live bei La Ola 1.
Bei uns geht's nun weiter mit der allseits beliebten Rubrik Ansapanier. Heute wird die KSV 1919 paniert. Ich muss mich da nochmal korrigieren. Es ist nämlich die Sportvereinigung Kapfenberg und nicht der Sportverein Kapfenberg. Nur bei den Kapfenbergern regen sich nicht so viele Leute auf wie zum Beispiel bei der SV Ried.
Richtig.
Ja, also von dem her, es ist die KSV.
Ich habe auch einige Zeit gebraucht, um
lange
das
Zeit
überhaupt herauszufinden.
Lange Zeit. Aber Sie sind ja verdammt lange auch schon eigentlich im österreichischen Fußballhaus Oberhaus unterwegs. Damals 2001, 2002 die letzte Saison in der Regionalliga Mitte, wo man dann eben auch den Aufstieg fixiert hat in die zweite Liga und seither immer in der Bundesliga oder eben in der zweiten Liga. Und wir haben uns gedacht, wir werfen einen Blick zurück auf die letzten 19 bis bald eben 20 Jahre Kapfenberger Fußball in der Bundesliga beziehungsweise in der zweiten Liga und haben da eine Elf zusammengestellt mit Hilfe eben auch unseres KSV-Fachmanns schlechthin Marco Mitterböck auf Twitter. Jeder, der sich mit dem Kapfenberger Fußball näher beschäftigen möchte, da ist er die richtige Anlaufstelle. Es gibt für mich keinen, der glaube ich so viel Wissen über den Kapfenberger Fußball hat als Marco Mitterböck.
Denke ich auch.
Also, starten wir durch.
Erwin Fuchs vielleicht noch.
Nein, glaube ich nicht. Einfach, ich sage da jetzt einfach mal nein. Aber wir haben auf jeden Fall eine Elf zusammengestellt, so eine Mischung aus Legenden und eben auch kultigen Spielern, die in so einer Elf nicht fehlen dürfen. Wir starten im Tor mit einem Deutschen, mit Raphael Wolf, kam damals 2009 aus Hamburg in die österreichische Bundesliga und hat sich ganz schnell auch in die Schlagzeilen gespielt bzw. pariert. Wie sagt man denn da bei den Torhütern, Harald?
Ja, in die Schlagzeilen pariert, klingt zumindest schön. Ja, noch nie gehört, aber klingt wunderbar.
Ja, also ja. Neue Wortkreation, wieso nicht. War der nicht auch mal dann bei Rapid im Gespräch? Kann das sein? Der war ja dann schon, er hat richtig gut performt.
War wirklich gut. Da hat es ja Zeit gegeben, wo immer wieder mal junge Deutsche nach Kapfenberg gekommen sind. Ich kann mich dann noch an Preston Zimmermann erinnern. Mhm. Aber Raphael Wolf hat halt wirklich funktioniert und der hat als Goalie in dem Alter, was damals ja sogar noch schwieriger als es heute ist, wirklich regelmäßig zur Spielpraxis zu kommen. Und der hat seine Chance voll genutzt und hat sich wieder in die deutsche Auslage pariert.
Schön gesagt. Als 21-Jähriger damals vom HSV, also nach Kapfenberg gewechselt. 2012 allerdings abgestiegen für Raphael Wolf, gab es aber persönlich den Aufstieg, die Rückkehr nach Deutschland in die Bundesliga zu Werder Bremen. Da hatte er es schon auch schwer. War immer so ein wenig angezählt. Ja, er war über zwei Saisons schon auch Stammgoalie, aber eben auch verletzt. Seit 2017 bei der Fortuna aus Düsseldorf und in den letzten 3 Jahren nur mehr 4 Pflichtspiele gemacht. Also mal schauen, wie die Karriere von Raphael Wolf in Zukunft weiter verlaufen wird. Wir machen weiter mit der Verteidigung und starten mit Mario Sonnleitner. Ja, auch der hat für Kappenberg gespielt.
Tatsächlich, ja. War quasi mehr oder weniger seine erste Station im Profifußball, also vom GRK. Da hat er davor, glaube ich, 2-3 Spiele gemacht oder so für den GRK. Verliehen worden an die KSV und war dort gleich einmal Stammspieler an der Seite von
Slobodan Gruber.
Genau.
Genau, 36 Spiele in der Saison 2004-2005 gemacht, wo Kapfenberg schon ein wenig an der Bundesliga geschnuppert hat. Sie sind Zweiter geworden, 6 Punkte hinter der SV Ried hat man die Tabelle in der zweiten Liga damals abgeschlossen. Also schon da hat man so ein wenig angedeutet, in welche Richtung es gehen kann. Mhm. Und die Karriere danach, die kann sich natürlich sehen lassen. Von Mario Sonnleitner vom GRK ging es 2007 zu Sturm Graz, 3 Jahre später zu Rapid, jetzt wieder zurück in die Steiermark. Es fehlt eigentlich nur noch Lafnitz und in weiterer Folge DSV Leoben. Dann hat er so ziemlich jeden Verein in der Steiermark durch, oder?
Mario Sonnleitner 2026 mit Leoben in der Bundesliga.
Ja. Ich sag dir den zukünftigen Plan von Mario Sonnleitner. Ich habe ja eigentlich schon erwartet, dass er in dieser Spielzeit beim SV Lafnitz unterschreibt. Okay, dann ist es Habeck geworden. Aber es ist ja aufgelegt. Nächste Saison, dann Liga 2 mit Mario Sonnleitner in Lafnitz. Da wird wieder die Defensive ein wenig umgekrempelt. Auch das ja von Philipp Semlitsch, eine Philosophie, steirische Spieler aus der Region da immer zu holen nach Lafnitz. Und Mario Sonnleitner, gebürtiger Vorauer, das ist ein Katzensprung Richtung Lafnitz, von dem er eigentlich aufgelegt. Und dann kommt eben DSV Leoben in 2 Jahren und sagt, doch, mit dir, Mario Sonne, steigen wir jetzt auf.
Als Spielertrainer.
Als Spielertrainer?
Geil.
Wird es Carsten Janker nicht so lange schaffen bei DSV Leoben?
Ich wünsche es ihm, dass es so lange schafft.
Pleite auf jeden Fall. Zu Beginn die Leobener mit 0-2, glaube ich, gegen Lebring. 150 Zuschauer waren sogar mit dabei. Hat sogar eine Verabschiedung gegeben in Leoben mit, glaube ich, Pyrotechnik und Rauch. Der Mannschaftsbus, also da wird schon richtiger Profifußball inszeniert beim DSV Leoben. Bin ich gespannt, wie das weitergeht.
Lebring, Ex-Club von oder Jugendclub von Christoph Marcinko übrigens.
Das sind die Infos und Inputs, deswegen bist du da. Sehr gut. War nicht sogar Marko Stanković auch da mal bei Lebring? Oder spielt er nicht sogar noch bei Lebring?
Ne, stimmt, irgendwas in die Richtung, ja.
Ich glaube, Marko Stanković hat da, glaube ich, vor 2 Jahren unterschrieben. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob der überhaupt noch im Unterhaus spielt, aber ja, müssen wir nachher schauen, können wir uns dann
korrigieren. Kann mal fragen, ja.
Wir machen weiter in der Verteidigung, würde ich sagen. Mhm. Also Mario Sonnleitner hat seinen Platz da in der Dreierabwehrkette genauso verdient wie er. Milan Fukalz. Mhm. Von 2008 bis 2011 war er im Falkenhorst und das war schon eine große Nummer damals, dieser Transfer.
19-facher tschechischer Internationaler im tschechischen Kader für die Euro, was war es? Für die Euro 2000. Mhm. Nicht nur im Kader, sondern dort auch gespielt. Wo hat er noch gespielt? HSV, glaube ich.
HSV, Borussia Mönchengladbach, also der hat sich ja auch im deutschsprachigen Fußball seinen Namen gemacht. Ja.
Der Inbegriff eines Haudegens dann irgendwie zu Kapfenberger Zeiten, finde ich.
Ja, und
positiv gemeint.
Absoluter Leader, was ich nicht wusste, der kehrte 2013 nochmal zurück nach Österreich. Mhm.
Nach Esternberg.
Ja, was ist Esternberg? Noch nie gehört.
In der Nähe von Scherding.
Okay. Ja, das kennt man wieder eher. Fünfthöchste Spielklasse damals Milan Fukal beim SV Esternberg,
Union, also in Oberösterreich. Union. Ja.
Was? Union Esternberg?
Union Esternberg, ja.
Wirklich? Ich habe mir der SV Esternberg aufgeschrieben, das muss passen. Egal.
Lieber Esternberger, irgendwer von uns hat Unrecht. Entschuldigung.
Ja, auf jeden Fall. Vielleicht gibt es ja noch im Nachgang nochmal eine Entschuldigung. Aber in der Verteidigung eine Position ist noch offen. Wir haben schon von einem richtigen Haudegen mit Milan Fukal gesprochen, aber das war auch er. Slobodan Gruber von 2004 bis 2006 bei den Kapfenbergern. Mhm. Das war dann seine 7. Station bereits. Also der war schon ziemlich viel unterwegs in Österreich, der Gruber.
Durchaus, ja. Ich habe sie jetzt aber nicht alle am Schirm, um ehrlich zu sein.
Gefühlt habe ich jetzt nur mehr TSV Leoben am Schirm, aber bin mir jetzt auch nicht mehr ganz sicher, aber er war auf jeden Fall...
Steyr,
Entschuldigung, das wollte ich ja auch sagen. Vorwärts Steyr, für mich eigentlich die Mannschaft, die ich mit Slobodan Gruber verbinde, weil ich, glaube, was war es, 1995 mein erstes Panini-Sticker-Heft hatte und da kann ich mich noch gut an Slobodan Gruber erinnern. Generell Vorwärts Steyr, für mich in dieser Mitte der 90er habe ich eine besondere Verknüpfung zu diesem Verein. Eben auch so die erste Saison, die ich, glaube ich, intensiv auch verfolgt habe. Und da war Vorwärts Steyr mit dabei. 0 Siege in der Saison.
Du hast mit 3 Jahren schon ein Panini-Sticker gehabt und, ja, und Vorwärts Steyr intensiv verfolgt.
Ja, stimmt. Und du mit 30. Cool. Auch gut. Aber was war so dein erstes Panini-Sticker-Erlebnis?
Ich war mit dabei, als sie erfunden wurden.
Ja, okay. Das kommt hin, aber trotzdem, was ist so wirklich so das erste Panini-Sticker, das du gesammelt hast und an welchen Spieler? Da hat man denn schon
Italien
so immer...
Italien 1990.
Italien 1990? Ja. Du bist ja wirklich alt. Italien 1990. Ja. Wahnsinn. Okay, welcher Spieler?
Wenn kann mich an Quadrus erinnern.
Ja,
okay.
Ja, verständlich.
Großartig.
Ja, das stimmt natürlich. Gemeinsam damals eben mit Mario Sonnleitner in dieser Saison 2004-2005 eine ganz entscheidende Rolle beim Vizemeistertitel
gespielt. Nachher auch Trainerkarriere gemacht, Slobodan Gruber. War bei mehreren Stationen Co-Trainer von Nenad Bjelica, beim FC Kärnten, beim FC Lustenau und in Wolfsburg. In Lustenau und in Wolfsburg war er auch dessen Nachfolger dann quasi als Cheftrainer, ist dann nach Slowenien übersiedelt. Das war beim WRC, war das irgendwie nicht so super. Ich glaube, 8 Spiele hat er gehabt oder so, bevor sie ihn dann entlassen haben. Dann war er bei Alumini in
Slowenien, oder?
Dann war er kurz Co-Trainer von Zoki Barisic bei Olympia Ljubljana. Und zuletzt war er bis Dezember 2020 wieder bei Alumini.
Interessante Vita, Slobodan Gruber, vielleicht gibt es ja auch mal ein Comeback im österreichischen Fußball-Oberhaus. Oberhaus, bitte?
Wer weiß.
Ja, kann auf jeden Fall sein. Die Abwehr, die haben wir auf jeden Fall zusammen, die halten den Laden da hinten dicht. Jetzt machen wir weiter im Mittelfeld und beginnen mit Michi Lindl. 2004 bis 2009 trug er das Trikot der Kapfenberger, ein Spieler, den man auch mit extrem vielen Vereinen in Verbindung bringt. Michi Lindl hat für viele gespielt, aber hat eigentlich überall auch schöne Erinnerungen hinterlassen.
Auf jeden Fall. Und so quasi sein Stern aufgegangen, mehr oder weniger, ist in Kapfenberg.
Damals zunächst nur eine Leihe vom GRK nach Kapfenberg, damit er ein wenig mehr Spielpraxis sammelt. Die Kapfenberger haben dann aber sofort zugeschlagen und dann diese magische Saison 2007, 2008 mit 18 Toren und 18 Assists hat er die Falken in die Bundesliga geschossen und die Karriere danach, eigentlich ein Wahnsinn. Den hatte ich vor 5 Jahren schon abgeschrieben und dann war er auf einmal wieder da.
Den haben andere noch viel früher abgeschrieben. Ich kann mich erinnern, als Karl Daxbacher als Austria-Trainer ihn so mehr oder weniger abgeschaselt hat, dann über kurz oder lang und gesagt hat, ja, dem fehlt halt einfach die Dynamik für den modernen Fußball. Das war, glaube ich, 2008 oder so.
Vor seinem Transfer zu Austria? Okay, ja.
Nein, war es nach dem Transfer zu Austria. War nicht zu Austria, 2009.
2009, ja. Okay,
dann war es 2009 oder 2010. Ja, dafür hat er sich recht lang gehalten. Ne?
Ja, einfach auch dieser Wechsel damals von 1860 München zu Twente hat mich einfach auch überrascht. Und dass er eben jetzt auch schon wieder seit 3 Jahren in Wolfsburg ist und dort ja auch von Erfolg zu Erfolg eigentlich wandert und spielt, das kann sich einfach sehen lassen.
Ja, richtig, richtig feiner Fußballer. Und ich glaube, es glaubt irgendwie halb Österreich, Michi Lindl ist Steirer, gell?
Ja, eigentlich
und
schon.
Tatsächlich ist er Vorarlberger und ist erst dann so mit 16 oder so aus der Akademie Vorarlberg, hat es in dem Fall, glaube ich, gar nicht gegeben, aber aus dem LAZ zum GRK übersiedelt.
Ich meine, der hat ja überhaupt keinen Vorarlberg-Dialekt. Ja, der überhaupt nicht. Also wenn, dann wirkt er rein vom Dialekt her eh wie ein Steirer, von dem er, das habe ich jetzt nicht auf dem Schirm gehabt. Also für mich war das auch ein Steirer, wenn nicht sogar ein Oberösterreicher, aber Vorarlberg habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt.
Überleitung jetzt. Oder kommt noch was?
Nein, jetzt kommt noch was. Es tut mir leid, ja, hätte eigentlich gut gepasst, aber die Brücke, die gehe ich später. Wer ist der nächste Verein von Michi Lindl? Beziehungsweise welcher Verein wird der letzte Verein sein? Ich glaube nicht, dass er beim WRC seine Karriere beenden wird. Ich glaube, dass er nochmal vielleicht nach unten geht in der vielleicht kommenden Spielzeit schon. Könnte es vielleicht eine Reunion geben? Michi Lindl und GAK, ist das für dich vorstellbar?
Jetzt, was du sagst, ja. Warum nicht? Ich meine, er hat ein Haus, seine Familie ist dort ansässig. In Graz oder in der Nähe von Graz, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja. Es wäre eigentlich alles gemacht. Also von dem her, nächste Saison dann vielleicht
Vertrag mit dem läuft Ziel. Aus im Sommer. Wieder mal. Also wie jedes Jahr.
Mal schauen, ob er verlängert wird. Aber könnte ich mir gut vorstellen. Vielleicht dann nochmal runter in die zweite Liga zu den Grazern. Oder vielleicht auch Mario Sonnleitner. Auch der eine Option für den GAK.
Und Zlatko Junusovic auch noch.
Zlatko Junusovic, das wird ja eine Legendenmannschaft vom GAK.
Wenn jemand den GAK sponsern will.
Ja, auch da fehlt noch etwas auf dem Trikot. Sind einige Liga 2-Vereine noch auf der Suche nach einem Hauptsponsor. Beziehungsweise Trikotsponsor, auch Wacker Innsbruck, ja. Noch blank auf der Brust, hätte ich jetzt gesagt. Das benachbarte Bundesland von Tirol ist ja Vorarlberg. Und da sind wir auch schon bei der nächsten Personalie in unserer Best of 20 Jahre Kapfenberger Mannschaft in der Ansapanier, Adi Hütter. Mhm. Auch der von 2002 bis 2005 bei den Kapfenbergern unterwegs und der gebürtige Vorarlberger.
Richtig, ja. War damals schon sehr routiniert, glaube ich, als er ins Franz-Fekete-Stadion gewechselt ist, oder?
Ja, wechselte 2002 damals vom GRK zum damaligen Aufsteiger, also Zweitliga-Aufsteiger. Nach dem Regionalliga-Mitte-Aufstieg hat man sich da auch prominent verstärkt aus Kapfenberger Sicht. Einerseits Adi Hütter, das ist natürlich damals schon eine fette Nummer gewesen im österreichischen Fußball. Natürlich eher am Abklingen, aber trotzdem. Mhm. Und auch Kasimir Sidorczuk, auch der hatte ja seine Jahre bei den Steirern in Kapfenberg. Mhm. Das waren sicherlich die prominentesten Transfers damals und auch danach, die Jahre in der zweiten Liga, hat man richtig gut performt aus Kapfenberger Sicht. Platz 6, 3, 2, alles unter Hans-Peter Schaller.
Hans-Peter Schaller, unglaubliche Karriere nachher hingelegt. Weiß nicht, ob du den noch mitverfolgt
hast. Nein, bitte.
War dann in Katar, dann Trainer in der Red Bull Akademie in Ghana, ist dann nach Laos, Indonesien, war dort unter anderem Co-Trainer von Alfred Riedl, der dort Teamchef war, und ist jetzt im Osttimor.
In Osttimor? Mhm. Ja.
Also hat einiges erlebt nach seiner Zeit in Kapfenberg.
Ja, aber auch die war sehr intensiv. Ein weiterer Spieler, den er damals betreut hat, im zentralen Mittelfeld, Jürgen Sala. Mhm. Von 2003 bis 2008 bei den Kapfenbergern auch 118 Spiele und 20 Tore erzielt. Für mich war der gar nicht so lange in Kapfenberg. Der war für mich eher gefühlt ein Rapidler. Aber im Grunde in Kapfenberg hat er eben auch eine sehr erfolgreiche Zeit gehabt.
Stimmt, ja. Mir geht's wie du, ich sehe ihn eher im Rapid-Dress als im KSV-Dress. Aber ja, über 100 Spiele kann man schon mal machen.
Und dann als Krönung seiner Kapfenberger Zeit der Aufstieg 2008, zwar dann nur mehr mit 12 Spielen, eher eine untergeordnete Rolle, damals unter Werner Gregoritsch gespielt, aber trotzdem ein Führungsspieler eben in diesem Zeitraum. Und die kurioseste Geschichte bei Jürgen Saal ist eben trotzdem, er ist Lotto-Gewinner, damals 2002 gewesen, gewann er knapp über 370.000 Euro.
Ich spiele nicht Lotto, aber es ist wenig, oder? Ist man nicht Millionär, wenn man im Lotto gewinnt?
Okay, damals, okay, mittlerweile wirst du ja bei, was ist Euro, wie heißt das?
Euro-Millionen,
okay, da bekommst du, glaube ich, 50 Millionen beim Gewinn, aber gewinn das mal. Da sind ja die Gewinnchancen doch eher sehr, sehr niedrig. Damals 370.000 Euro. Gut, waren zu jenem Zeitpunkt zwei Gewinner. Also insgesamt waren im Pott 740.000. Ja, also nein sagen würde ich jetzt ja nicht.
Nein, dieser ich würde es zur Not auch nehmen, ja, wenn es sein muss. Ja.
Also, Jürgen Sala.
Kein Lotto.
Nein, ich spiele kein Lotto, muss ich sagen. Also, ich habe einmal geglaubt, dass ich so der Millionär werde. Jetzt muss ich das irgendwie auf andere Art und Weise machen. Ich versuche jetzt Rasierer zu verkaufen. Mhm. Aber das läuft noch nicht so, das Geschäft. Mal schauen, wie es aber auch in der Hinsicht weitergeht. Eine Position haben wir noch offen im Mittelfeld und die kann nur einer bekommen, nämlich der Kapitän dieser Mannschaft. Und da gebe ich das Wort an Marco Mitterböck.
Ja, liebe Kollegen von 01, jetzt eine illustre Runde aufgezählt. Ihr seht, eine ganze Menge Spieler haben sich hier in diesen Räumlichkeiten hinter mir im Franz-Fickel-Stadion umgezogen. Die Suche nach dem Kapitän kann aber eigentlich nur mit einer Person enden. Er ist seit 2004 im Verein, unterbrochen nur von zwei Saisonen bei Hartberg und bei der Vienna. Hat 425 Spiele absolviert, 70 Tore erzielt, 56 Assists beigesteuert und auch die eine oder andere gelbe Karte gesammelt. In Erinnerung geblieben vor allem die 12 Treffer in der Aufstiegssaison 2007-2008, als die Falken nach 41 Jahren in die höchste Spielklasse zurückgekehrt sind. Die Wahl fällt natürlich auf David Zentscher, wie gesagt ein echtes KSV-Urgestein, der auch nach seinem aktiven Karriereende immer noch im Verein ist, als Co-Trainer jetzt dafür sorgen will, dass eben diese Serie des KSV im Profifußball vertreten zu sein weitergeht und in dieser Saison den Klassenerhalt zu schaffen. Liebe Grüße aus dem Franz-Fickel-Stadion.
Ja, David Zentscher, der Kapitän, kann man nur so unterstreichen, das ist auch für mich Mr. Kapfenberg. Das Einzige, was fehlt, ist ein richtiges Abstiegsspiel, denn er hatte seine Karriere unterm Strich dann auch in der Corona-Pandemie, sprich unter Ausschluss der Öffentlichkeit machen müssen und von dem her, ich hoffe, dass er vielleicht das schon nochmal die Möglichkeit bekommt. Meines Wissens ist er auch noch in der zweiten Mannschaft engagiert bei den Kapfenbergern. Kann man ja mal vielleicht für ein paar Minuten dem David Zentscher eine Möglichkeit geben, vielleicht auch beim Steirer Derby gegen den GRK. Auch das wäre der perfekte Rahmen, um einen so verdienten Spieler zu verabschieden.
Definitiv, ist er glaube ich auch Co-Trainer, oder?
Ja.
Gemeinsam mit einer anderen, hat es leider nicht in unserer Elf geschafft, Markus Felfernig ist Athletiktrainer, glaube ich, bei den Falken aktuell. Also da ist schon sehr, sehr viel Identifikation im Trainerteam auch.
Ja, eben generell die Spieler, die wir auch, die es nicht geschafft haben in diesem Kader. Also das hört sich schon sehr prominent an, aber du hast mit Florian Flecker, du hast Dominik Frieser, ich kann es jetzt ja schon mal verraten, ein Danny Alla, ein Ronny Waldo, die werden es alle da nicht reinschaffen. Also
Didi Elsnick. Robert Kucher,
auch ganz, ganz vergessen, dass der auch dabei war. Also es sind so viele. Marek Heinz vom Namen her vielleicht der bekannteste, gemeinsam mit Milan Fukal im europäischen Fußball. Da waren so große Namen. Wir haben im Endeffekt nur 11 Positionen und da hat man dann eben auch Entscheidungen treffen müssen. Und wir haben uns auf links außen für einen Brasilianer entschieden. Ich habe es schon verraten, es ist nicht der Ronny Waldo, sondern es ist João Victor. Mhm. Der hat einfach auch gemeinsam jetzt mit Milan Fukal und Marek Heinz vielleicht den größten Namen neben den nächsten. Jetzt habe ich natürlich die nächste Position vergessen, aber João Victor, tolle Entwicklung in Kapfenberg genommen, war aber etwas turbulent die Zeit im Franz-Fekete-Stadion.
Genau, hat dann eine Dopingsperre ausgefasst, war irgendwie, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, seine Mutter hat ihm in Brasilien Tabletten gegen Kopfschmerzen gegeben oder so. Ja, die auf der Liste gestanden sind und das war ja dann auch der Wechsel zum LASK irgendwie, ja, hat es Aufregung gegeben.
Ja. Sagen wir mal so. Juli 2017, um das ein wenig einzuordnen, gab es eben eine zweijährige Sperre für João Victor. Das hat sich dann in weiterer Folge aber auf 6 Monate verkürzt. Und in diesem Zeitraum gab es eben auch diesen Transfer vom LASK. Da hat es scheinbar irgendwie eine Option zur Vertragsverlängerung bei Kapfenberg war rechtswidrig und dementsprechend konnte der LASK dann eben auch diesen Transfer tätigen. Von João Victor hat eben ein wenig warten müssen auf sein Comeback bzw. sein Debüt im LASK-Trikot, aber neben Ronny Waldo eben der zweite Brasilianer, der sich richtig einen Namen gemacht hat im österreichischen Fußball, mittlerweile beim VfL Wolfsburg. Also der hat eine richtig steile Karriere hinter sich und bin gespannt, wie es da auch in den kommenden Jahren noch weitergehen wird. Quote an sich damals in Kapfenberg, Wahnsinn. 30 Treffer in 69 Spielen. Das war ja keine Solospitze oder Speerspitze. Auf jeden Fall.
Richtig.
Sehr gut. Eine etwas maue Torquote, muss man sagen, hat unser nächster Spieler zumindest in der Kampfmannschaft gehabt, nämlich Michael Gregoritsch. 3 Jahre war er bei den Kapfenbergern von 2008 bis 2011. 49 Spiele hat er gemacht, nur unter Anführungsstrichen 4 Tore, aber der war damals eben auch 15 Jahre alt. Also das darf man nicht vergessen.
Ja, eben. Jüngster Torschütze der KSV-Geschichte mit knapp vor seinem 16. Geburtstag hat er.
15 Jahre, 11 Monate und 27 Tage damals war er damals der jüngste Torschütze der Bundesliga-Geschichte, meiner Meinung nach. Und hat es da eigentlich nachher noch einen gemacht? Nein, er ist generell der jüngste Torschütze der Bundesliga-Geschichte. War seine zweite Ballberührung gegen Austria Wien damals. Bei seinem Bundesliga-Debüt, besser hätte man eigentlich nicht starten können in dieser Ära. Und ich kann mich auch noch ganz genau erinnern. Das sind solche Momente, die hat man irgendwo abgespeichert. Dieser Jubel von Michael Gregoritsch mit seinem Vater Werner Gregoritsch.
Ja, ich kann mich auch erinnern. Ich habe dann irgendwann 1-2 Wochen später mal mit ihm gesprochen. Im Horststadion. Vielleicht hat es damals gleich dann direkt ein Rückspiel gegeben oder irgendwas. Auf jeden Fall hat er damals erzählt, ja, ist ein Wahnsinn, wie viele Facebook-Freundschaftsanfragen ich jetzt bekommen habe seit dem Tor und so weiter. Mittlerweile kriegt man Insta-Follower dazu. Oder
TikTok, Harald, du bist so alt, Alter, du bist so alt, das ist unfassbar. Instagram, du bist so von vorgestern. TikTok oder Twitter. Twitter kommt wieder in. Twitter ist wieder mehr im Fokus. Von dem vor allem eben seit Liga 2 da BAM! Alles reinpaniert, was geht. Und von dem her alles gut.
Ja. Um bei Michael Gregoritsch noch kurz zu bleiben. Ich meine, es hat damals halt geheißen, ja, der spielt ja nur, weil sein Vater sein Trainer ist. Das hat er in den Jahren darauf, glaube ich, eindrucksvoll widerlegt.
Ich glaube, es hat damals auch Pfiffe gegeben, als Werner Gregoritsch sein Sohn eingewechselt hat. Da war eben so diese Befürchtung, dass das eben jetzt ein nicht leistungsbezogener Wechsel ist, sondern eben, okay, das ist der Bub, den gebe ich eine und alles ist gut. Nein, der war einfach richtig gut. Man muss sich nur die Zahlen aus seiner Kapfenberger Jugendzeit ansehen. Michael Gregoritsch damals 57 Tore in 41 Spielen in der Jugendabteilung vom KSV. Also Leute, das hatte schon seinen Grund, warum der eingewechselt worden ist und wie du ja auch schon erwähnt hast, seine nächsten Stationen danach, Hoffenheim, Bochum, HSV, Augsburg, Schalke und nun eben wieder Augsburg, haben, glaube ich, bewiesen, dass der Typ, der Junge, schon richtig viel Qualität hat.
EM-Torschütze.
EM-Torschütze, das können nicht viele Österreicher von sich behaupten. Und wir haben eine Position noch offen, die hat zwar kein Tor in der Europameisterschaft, bei einer Europameisterschaft erzielt, allerdings 55 Treffer für die Kapfenberger erzielt in 199 Spielen. Auch das finde ich eine Frechheit, dass man dem Herbert Muckiwieger nicht die Möglichkeit gegeben hat, da die 200 Spiele vollzumachen.
Vielleicht braucht es einfach ein Kaffenwerkspiel, wo Sencha und Wieger noch einmal kurz einlaufen.
Ja, das wäre es, oder? Das wäre richtig geil. Mucki Wieger, bedient von David Sencha. Also überlegt es euch, in 3 Wochen oder in 2 Wochen ist schon das Kapfenberg-GRK-Spiel Steirer Derby. Die perfekte Bühne, auch beide mit GRK-Roots. Also, liebe Kapfenberger, Abdullah Ibrakovic, wieso denn auch nicht? Die fehlen ja sowieso da vorne, die Leute, die so viele Verletzte in der Offensivabteilung, kann man ja mit den Oldies auch ein bisschen kompensieren. Und er spielt ja noch immer. Also Herbert Muckiwieger müsste man ja transferieren. Könnte man ja jetzt aber nicht sagen, okay, ja, 49 Jahre ist er alt, er spielt noch immer beim TuS Krieglach im österreichischen Unteraus. Warum geht sich das nicht mehr aus?
Da geht es ja hier aus. Ja. Aus dem Unterhaus rauf geht ja.
Ja. Denke ich mir. Sorry. Also, ich glaube, das Transferfenster im Unterhaus
ist geschlossen. Ja, aber natürlich kannst du aus dem Unterhaus noch in die Bundesliga oder in die zweite Liga wechseln. Ja.
Also, es besteht die Option eines Muckiwieger-Comebacks, um die 200 Spiele voll zu kriegen. Da machen wir einfach eine große Geschichte draus. Wir pressen und drücken so sehr auf dieses Thema, dass Abdullah Ibrakovic eigentlich gar nichts anderes übrig bleibt, als die 2 Spiele dann auch einzusetzen gegen den GRK. Wir kommen zum Dirigenten dieses Kapfenberger Falkenhorsts. Es kann nur einen geben, wir haben ihn heute schon mal erwähnt, nämlich Werner Gregoritsch. Von 2006 bis 2011 war er an der Seitenauslinie der Kapfenberger und Das ist das Gesicht dieser erfolgreichen Zeit.
Ja, hat er dann auch den Aufstieg in die Bundesliga geschafft, nachdem die KSV, glaube ich, als letzter übernommen hat oder so. Wenn ich das richtig
genau, 2006, also da waren, glaube ich, was ich ja überhaupt nicht mehr am Zettel gehabt habe, dass der eine Zeit beim LASK hatte. Mhm. Werner Gregoritsch und LASK, das habe ich überhaupt nicht mehr so am Schirm. Monate später dann eben Berufung zum KSV-Trainer. Während der Saison hat überhaupt nicht funktioniert bei den Kapfenbergern. Generell wäre man auch sportlich abgestiegen. Damals eine 12er Liga, man war auf Position 11. Man wäre also in jener Saison auch abgestiegen. Aber wie so oft im österreichischen Fußball hat es dann ein Verein ein bisschen präselt. In diesem Fall war es die Admira, die keine Lizenz bekommen hat. Und so blieb die KSV, ich muss mich noch gewöhnen, die KSV in der damaligen ersten Liga, / heutigen Liga 2. Und was danach folgte, war eigentlich ein Märchen. Als Fixabsteiger dann Richtung Meistertitel, Richtung Bundesliga.
Ja, großartig. Bin noch Werner Gregoritsch mittlerweile seit einer Ewigkeit U21-Teamchef. Die jungen Spieler, mit denen man redet, schwärmen eigentlich nur in höchsten Tönen von ihnen. Top-Mann.
Und?
Ich kann mich entschuldigen.
Ja, bitte.
Noch eine kurze Werner Gregoritsch-Anekdote.
Ich warte die ganze Zeit auf Anekdoten von dir.
Also, wobei ich war ein, zwei Mal war ich schon in Kapfenberg. Drehen und so weiter. Und da waren wir mit einem Kameramann dort. Das war relativ zu meinen Anfangszeiten, glaube ich.
Also 1992, ja?
Ja, genau, ungefähr so. Und ich glaube, der Kameramann ist relativ unbedarft aufs Spielfeld gegangen, um dort halt zu filmen, ne? Während dem Training. Mhm. Und ich glaube, da sind allein die Wucht des Schalls von Werner Gregoritsch daraufhin wieder vom Feld getrieben hat. Hat er nicht so gut gefunden.
Welche Kamera war es?
Ich weiß es leider echt nicht.
Weißt du es echt nicht? Schade, nein,
ich würde mich interessieren. Aber Werner Gregoritsch, sonst ein extrem netter und umgänglicher und lustiger Typ.
Und so eben auch bei uns ein Must-Have in dieser KSV-Mannschaft. Best of 20, sagen wir jetzt mal in Klammer, eher 19 Jahre im österreichischen Fußball. Oberhaus, so ist also die KSV paniert worden. Wir machen eine kurze Pause und sind dann zurück mit dem Trikot-Gewinnspiel.
Ich kann nur jede Woche dasselbe sagen.
Jeder so quasi fickrig ist auf der
Liga 2.
Was? Bitte?
Was für Worte, ich sage fickrig, ja.
Und die Lehre ist ganz klare Lehre ist.
Ich schaue auch Liga 2.
Wann hast du das erlebt? Wo hast du das erlebt? In Österreich?
Derjenige, der aus Österreich ist, kann stolz sein auf das, dass er Österreicher ist.
Ach, das ist mir relativ wurscht.
Wer sagt das?
Ich kann nur jede Woche dasselbe sagen.
Ich schaue auch Liga 2.
Ach, das ist mir relativ wurscht.
Das hat mit Respekt nichts zu tun. Nichts zu tun. Nichts zu tun. Es tut mir leid. Nichts zu tun.
Und da sind wir auch schon wieder zurück bei der Zwara-Konferenz, Episode Nummer 36, Faris Šubaković, unser Episodentitel. Und jetzt gibt's was zu gewinnen. Juhu. Bei uns. Zeige es in die Kamera, Harald, für alle, die uns heute nur zuhören. Das müsst ihr euch ansehen, denn, wie ich finde, hat die KSV in dieser Spielzeit ein richtig feines Trikot rausgebracht. Das Heimtrikot der Kapfenberger Falken mit allen Unterschriften, das gibt's zu gewinnen. Und das Einzige, was ihr unterm Strich machen müsst, nennt uns euren Kapitänsvorschlag bzw. Legende im KSV-Trikot. Seid ihr Marco Mitterböck, wen hättet ihr als Kapitän gesehen bzw. einfach wer ist eurer Meinung nach der Spieler, den ihr am meisten mit den Kapfenbergern auch in Verbindung bringt? Einfach auf Twitter, schreibt einfach davidzenscher.#Zwara-Konferenz und sonst schon seid ihr in der Verlosung mit dabei. Wer wäre denn dein Vorschlag? Bist du auch bei Marco und sagst du davidzenscher oder wer anderer?
Ich muss gestehen, ich wäre eigentlich auch bei davidzenscher, ja. Aber er ist jetzt ein bisschen fad, gell?
Ja, sag ich irgendwas. Du darfst nicht David Zenscher nehmen.
Nathan Junior,
war das nicht Amerikaner? Nein, Brasilianer. Aber wieso kenne ich Nathan Junior?
War ein Stürmer, der dann nach irgendwo
auf der
Welt herumgetingelt ist.
Ich bin ja für Haruna Babangida.
Mhm.
Das war damals ja auch ein geiler Transfer.
Ich glaube, ja. Das war diese Thomas von Hesen Transferzeit.
Ja, also einfach, genau. Genau.
Da ist dann noch dieser eine Rumäne gekommen, der dann nachher in Mattersburg war, der echt gut war. So ein langer, schlagsiger Typ. Mir fällt der Name nicht ein, sorry.
Ja, aber Haruna Babangida, das war schon richtig geil. Kann ich mich auch noch gut erinnern. Das war nämlich das erste Mal, dass wir eine Pressekonferenz bei Laola 1 live gestreamt haben, ja. Mit von Hesen.
Ich war dort.
Du warst dort und hast die Interviews gemacht, oder?
Ja, genau.
Ja, schau, das ist der erste Livestream damals, den wir von einer Pressekonferenz live gestreamt haben. Damals 2011 oder was war's?
Kann mich erinnern. Es hat dann geheißen, ich muss dann gleich danach Interviews führen.
Genau.
Und die Pressekonferenz ist aus und ich stehe auf, um mit Thomas von Hesen zu sprechen. Und in dem Moment, wo ich ihm das Mikro hinhalte, fällt einfach der Akku unten raus.
Aber vielleicht finden wir das Material, bitte.
Ich glaube, so schnell habe ich es noch nie geschafft, den Akku da reinzustecken wieder in dieses Ding.
Oh Gott, ich muss das Material sichten. Also 2012, vielleicht haben wir da echt noch was. Also wenn wir das drauf haben, dann gibt es das in der nächsten Svara-Konferenz. Aber das sind so die Momente, die ich damals auch noch in Erinnerung habe von Kapfenberg mit Thomas von Hesen. Oder ja, Thomas von Hesen, ja. Und, aber ich glaube, Haruna Babangida war früher. Ich glaube, der war meiner Meinung nach.
Oder haben sie den zurückgeholt noch einmal? Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das die.
Ich bin mir nicht mehr sicher. Aber ich sage jetzt einmal mal, der hat jetzt ja keine glorreiche Zeit gehabt, aber Haruna Babangida, das war für mich so ein.
Der war zweimal in Kapfenberg, ja?
Der zweimal in Kapfenberg.
Aber eigentlich quasi gleichzeitig.
Naja. Also, das wäre mein Vorschlag. Wer ist euer Vorschlag? Einfach auf Twitter. Hashtag Zwara-Konferenz und euer Kapitänsvorschlag bzw. Legendenvorschlag der Kapfenberger Falken. Und zum Abschluss kommen wir noch zu unserem neuen Partner, Admiral. Es heißt ja ab dieser Saison Admiral 2. Liga bzw. Admiral Bundesliga und die haben zum Saisonauftakt bzw. zum Start dieser neuen Partnerschaft ja ein richtig fette Möglichkeit, um richtig geil abzucashen. Es gibt nämlich diese Admiral Bundesliga Sixpack-Wette. Da kannst du dich im Grunde gratis anmelden und hast die Möglichkeit, wenn du alle sechs Partien einer Bundesliga-Runde richtig tippst, also jetzt nicht nur die Tendenz, sondern wirklich auch die Tore, was, glaube ich, am vergangenen Wochenende eher schwer war beim 7:1 von Salzburg bzw. 4:1 von Sturm, hat man vielleicht jetzt auch nicht so auf dem Schirm gehabt, aber da kann man gewinnen. Momentan sind 300.000 Euro im Pott. Wenn in dieser Runde wieder keiner richtig errät, die sechs Spiele, dann kommen nochmal 100.000 Euro drauf und dann gibt's 400.000 Euro. Und so geht es dann auch weiter, bis man dann, glaube ich, bei 600.000 angekommen ist. Ich glaube, dann gibt es auch mal einen Cut, bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher. Gefährliches Halbwissen, aber ich würde mal sagen, wir schauen uns kurz die kommenden Spiele an, Harald. Mhm. Und da haben wir am Samstag Austria Klagenfurt gegen TSV Eckerglas Hartberg. Würde ich jetzt mal auf ein 4:3 tippen.
Mit wieder drei roten Karten für Austria Klagenfurt. Na, wir dann 2:2.
2:2, SK Puntigammer Sturm Graz gegen Cashpoint SC Alltag, für mich 6:6.
Glaubst du?
Ja.
1:0.
1:0, sehr, sehr fad. SV Guntermatik Ried gegen FC Flyer Alarm Admira. Gibt es den nächsten Sieg von Andi Herzog?
Das wird ein Feuerwerk. 0:0.
Wieso? Wieso glaubst du ein 0:0? Was ist los?
Warum nicht? Andi Herauf,
ist das für dich so eine lame Partie oder was?
Nein.
Ja.
0:0, Entschuldigung.
Andi Herauf gegen Andi, so. Andi, das Duell der Andis.
Ja, geil, oder?
Andi versus Andi. Alle ich bei der
Trainer-Legenden-Duelle in der Bundesliga haben wir überhaupt.
Ja, da geht's gleich weiter mit Küba gegen Robin Dutt. Rapid gegen Pellets WAC. 0:7. Nein, also momentan muss man schon sagen, es läuft nicht geschmiert bei den Hütteldorfern.
Ja, aber jetzt gegen Famagusta wird vielleicht die Trendwende eingehen.
Ja, da kommen wieder Erinnerungen hoch. Famagusta damals, Torhüter Koch, könnt ihr euch noch erinnern, eher maue Performance damals gegen die Zyprioten. Da hat es dann eben auch nichts geholfen, dass man so schnell in das Rückspiel gestartet ist. Aber ja, jeder weiß, wer die Partie noch im Kopf hat. Was glaubst du trotzdem?
Brauchst du einen Tipp von mir, gell?
Ja.
1-2.
Also WAC gewinnt?
Ja.
Lindl Doppelpack, oder?
2-11.
2-11.
2 natürlich nach Wahr, aber ja. Ja, klar, brauchen wir nichts.
WSG Tirol gegen den LASK. Trifft Thomas Sabitzer gegen seinen eigentlichen Verein?
Nein, aber ja. Es wird ein Giacomo Frioni Doppelpack. 2-3.
2-3, okay. Also wieder Tendenz für die Auswärtsmannschaft. Und dann.
Was denkst du?
1-2. Der langweiligste Tipp eigentlich, wenn man immer tippt, aber. Da ist man gut im Rennen, finde ich, mit einem 1-2 oder 2-1. Und dann zum Abschluss FC Red Bull Salzburg gegen Austria Wien. Die Frage stellt sich nicht, wer gewinnt, sondern wird es zweistellig werden? Oder kann es die Austria einigermaßen im Zaum halten?
Ich glaube, sie halten es einigermaßen im Zaum. 6-0.
6-0? Glaubst du wirklich, dass es so heftig wird? Ja, scheinbar schon. Ja, passt schon. Ja, okay.
Also, ja.
Also momentan, da läuft es einfach.
Ich meine, vielleicht nutzt die SLA da jetzt dann einmal wieder die Möglichkeit zu rotieren.
Ja.
Aber.
Adamo könnte mal wieder bringen. Da, Liga 2, Content, was ist los? Ich meine, okay, Vini Vincescu auch, Karim Adeyemi auch. Also wir kennen ja alle. Wir kennen ja alle aus Liga 2.
Ja, also mein Gefühl sagt mir, wenn da Adeyemi und Vincescu auflaufen und auf der anderen Seite Mühl und Scheusengeier verteidigen.
Dann könnte es bitter ausgehen.
Was tippst du? 0-1? Oder?
Nein, ich glaube schon, dass es ein Kantersieg werden wird. Belassen wir es beim 3-0. 3-0 ist.
Das ist ja kein Kantersieg, das ist ein.
Red
Bull Salzburg müht sich zu einem 3-0 gegen die Wiener Austria.
Das ist eben die Frage: Definition Kantersieg. Ab wann ist es für dich wirklich ein Kantersieg? Ist es das 4 oder das 5-0?
Na, 5.
5-0, echt? Ja. 4-0 ist für dich kein Kantersieg. Okay, nein. Muss ich für meine nächsten Kommentare dann auch mit einberechnen, dass man erst ab einem 5-0 von einem Kantersieg spricht, denn ich habe, glaube ich, bei Blau-Weiß-Linz gegen Steyr habe ich schon von einem Kantersieg der Linzer gesprochen.
Ich möchte jetzt aber nicht sagen, dass meine Zahlendefinition da jetzt letztgültig ist.
Ja, nein, aber gebt uns Bescheid, liebe Liga 2 Community, ja. Ab wann.
Zur Kapfenberg-Legende schreibt uns auch noch, ab wann genau. Es ein Kantersieg ist.
Ab wann ist es ein Kantersieg? 4-5-0 oder vielleicht sogar, nein, okay, 3-0, ja, stimmt, ist kein Kantersieg. 3-0 ist echt kein Kantersieg. Also es wird eine geschmeidige Runde aus Salzburger Sicht, 3-0 Heimsieg gegen die Austria. Und das soll es dann eigentlich auch schon gewesen sein von dieser Zwarer-Konferenz, Episode Nummer 36. Uns gibt es am 17. August das nächste Mal. Am 16. werden wir aufnehmen und dann schießen wir raus am 17. August unsere Episode. Am Ende hin muss auch mal gesagt werden, abonniert uns auf Spotify, auf Apple Podcasts und auf Co. Alle möglichen Orte, wo man eben auch Podcasts konsumieren kann. Gönnt euch den Brennpunkt Orange. Schreibt uns. Sagt uns, was wir besser machen sollen. Tippt auch mal vielleicht, wie alt Harald Brandl ist. Ja. Würde mich auch interessieren, was ihr so schätzt. Wie
schickt Johannes Christoph Tomaten aus eurem Garten.
Ja, auch das ist gut. Und bitte von Fabian Schaub, eine Zitrone hätte ich gerne. Ich hätte gerne mal ein paar Zitronen. Der CEO of Lemon, möglicherweise auch bald mal Teil der Zwarer-Konferenz oder von einem Liga-2-Live-Kommentar. Er weiß es noch nicht. Ich werde ihn fragen. Also ich konfrontiere ihn jetzt einfach mal via Podcast damit und bis dorthin. Macht es gut, seid lieb zueinander und tragt es in die Welt hinaus. Viva la Liga 2. Ciao.
Ciao.
Jungs und Mädels, ich schau auch Liga 2.
Was? Bitte?
Ich schau auch Liga 2.
Was? Bitte?
Ich schau auch Liga 2.
Du auch?
Nein, ich hab gewusst, die Frau kommt von dir.
Zwarer Konferenz, der Podcast zur zweiten Liga bei Lowlines.